So, nachdem die Predigt heute speziell für junge Leute ausgerichtet ist und jetzt Jungscher ist und jetzt doch Kinderstunde stattfindet, ernenne ich euch jetzt alle zu jungen Leuten. Ja? Alter ist sowieso nur eine Zahl, keine weitere Bedeutung. Wir haben vor einigen Wochen ja eine neue Predigtreihe angefangen über die Psalmen. Und der Psalm 1 startet mit Glücklich ist der Mensch der... Und damit haben wir die Türe aufgemacht in die Welt der Psalmen und haben angefangen, auf dem Weg des Glücks zu gehen. Vor ein paar Wochen war dann die Predigt über Psalm 84 und darin geht es darum, wie herrlich es ist, bei Gott zu sein. Da steht im zweiten Vers, wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Und heute werden wir haben es schon ein bisschen anklingen lassen, uns mit dem Psalm 119 beschäftigen. Und darin geht es darum, wie herrlich das Wort Gottes ist. Wie herrlich es ist, dass wir sein Wort haben und damit leben können. Und der Psalm 119 startet ähnlich wie der Psalm 1. Da steht in den ersten zwei Versen, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Also wir sind auf dem Weg zum Glück und wir haben das Wort zum Glück und wir haben zum Glück das Wort. Ich habe die Predigt in drei Teile geteilt. Ich möchte zuerst ein bisschen was Allgemeines über diesen Psalm sagen, dann über dieses Thema des Psalms und dann noch auf einen Vers ein bisschen näher eingehen. Der Psalm 119 ist, wie man mal gesagt hat, eine Goldmine der Bibel. Und es ist nicht nur der längste Psalm, es ist auch der verrückteste Psalm. Und ich hätte den gern kennengelernt, der den geschrieben hat, was sich der dabei gedacht hat. Der Psalm hat 176 Verse und es ist nicht einfach so, dass der halt angefangen hat zum Schreiben und dann war er irgendwann fertig und dann waren es halt 176 Verse, sondern er hat das eingeteilt nach dem hebräischen Alphabet, das 22 Buchstaben hat. Hat da so 22 Pakete gemacht und immer 8 Verse in ein Paket reingepackt und dadurch ergeben sie dann eben 176 Verse. Und es beginnen dann immer 8 Verse mit dem gleichen Buchstaben. Also die ersten 8 Verse fangen mit dem Aleph an, dem A, dann die nächsten 8 Verse mit dem Bet, dem B und so weiter halt. Also schon mal eine recht kreative Idee, so einen Psalm zu schreiben. Und im Hebräischen gibt es dann noch viele andere Kunstformen, nicht so wie bei uns. Bei uns gibt es ja so einen Reim. Wenn wir ein Gedicht schreiben, sollte sich das normalerweise reimen. Also zum Beispiel Bibel lesen, das macht schlau, ja, das weiß ich ganz genau. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Psalm, aber es stimmt und es reimt sich. Im Hebräischen gibt es das nicht so. Sondern die haben etwas, das nennt sich Parallelismus Membrorum. Also immer, dass man zwei Aussagen, also einen Vers in zwei Teile teilt oder zwei Verse hintereinander, die das gleiche aussagen, also parallel sind, aber mit anderen Worten. Zum Beispiel, Bibellesen macht dich schlau, Gottes Wort hilft dir, richtige Entscheidungen zu treffen. Bibellesen, Gottes Wort, schlau sein und richtige Entscheidungen treffen. Zwar mal die gleiche Aussage, aber eben mit anderen Worten. Das finden wir zum Beispiel im Vers 33, steht den Weg deiner Vorschriften, zeige mir, ich will ihm folgen zum Ziel. Und dann steht, gib mir Verstand für dein Gesetz, ich will es entschieden befolgen. Also zweimal die gleiche Aussage, aber eben anders formuliert. Diesen Parallelismus kann man dann aber auch ins Umgekehrte drehen, also das Gegenteil sagen, zum Beispiel Bibellesen macht dich schlau, ohne Gottes Wort bleibst du dumm. Das wäre auch so eine hebräische Art. Das finden wir dann zum Beispiel ab Vers 41. Da steht, Herr, lass deine Gnade über mich kommen, die Rettung, wie du sie versprachst. Und dann steht, nimm bitte nicht das Wort der Wahrheit weg, also das Gegenteil, denn auf dein Urteil vertraue ich ganz. Auch solche Formen gibt es. Und in der hebräischen Poesie gibt es dann noch viele andere Sachen, viele Wortspielereien, Buchstabenspielereien, zum Beispiel, dass man mehrere Wörter mit dem gleichen Buchstaben beginnen lässt, wie zum Beispiel Beter brauchen Bibeln, hilft dann auch beim Auswendiglernen, da waren die Hebräer auch 1a dabei, oder Dinge können plötzlich sprechen. Zum Beispiel im Psalm 19 steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Auch eine typische hebräische Art der Poesie. Der Psalm 119 ist eine Lobeshymne über die Großartigkeit vom Wort Gottes. Und da stellt sich die Frage, ja, welches Wort Gottes ist eigentlich gemeint, was meint er mit Wort Gottes? Das Alte Testament war zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammengestellt, also es hat Schriftrollen gegeben, aber noch nicht das Alte Testament, so wie wir es kennen. Vom Neuen Testament hat man noch gar nichts gewusst, dass Jesus einmal kommen wird. In der Form haben sie auch nicht gewusst, sie haben gewusst, der Messias kommt, aber nichts Genaues. Also was meint der Psalmist mit Wort Gottes? Insgesamt verwendet er 8 Begriffe für dieses Wort Gottes, nämlich Gesetz, Mahnungen, Befehle, Gebote, Ordnungen, Worte, Weisungen und Satzungen. Und das Wichtigste davon ist das Gesetz. Es kommt 25 Mal vor, also viel öfter als die anderen Begriffe für das Wort Gottes. Und in vielen biblischen Büchern steht so die Überschrift oder das Programm dieses Briefes oder dieser Schrift gleich in den ersten Versen. Das kennen wir zum Beispiel vom Markus-Evangelium. Da steht gleich am Anfang die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also da weiß man von der ersten Zeile an, worum es in dem ganzen Buch geht. Und das ist eben auch beim Psalm 119 so, da steht, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Darum geht es in dem ganzen Psalm. Und Gesetz ist jetzt ja nicht so der Begriff, wo wir alle, juhu, super, sondern wir sagen ja eher, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben unter der Gnade, und Gesetz, das ist eher sowas, mögen wir eigentlich nicht so. Und von dem ist es ein bisschen verwunderlich, dass der da so einen ewig langen Psalm schreibt, wie großartig das Gesetz ist. Gottes Wort ist die Tora. Die Tora, das ist das jüdische Gesetz. Wann ist die Tora entstanden? Wie ist es zur Tora gekommen? Wer weiß das? Mose? Ja? Wo? Ja, Sinai, genau. Genau, das war die Geburtsstunde der Tora, am Berg Sinai, als Gott selbst sein Gesetz seinem Volk gegeben hat. Und da lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, ich will dir 2 Steintafeln geben, auf denen meine Gebote stehen. Ich selbst habe das Gesetz aufgeschrieben, um Israel zu unterweisen. Also Gott selbst hat sein Gesetz seinem Volk gegeben. Und das Gesetz ist eben nicht so, wie wir das sehen, eine Liste von Dingen, die man nicht tun darf, und eine Liste, die man tun muss und tun soll, sondern in erster Linie ist das Gesetz ein Beziehungsvertrag. Gott möchte Beziehung haben zu den Menschen, und in diesem Gesetz wird ihm das geregelt, wie die Beziehung zwischen Gott und Menschen funktionieren kann und wie die Beziehung zwischen den Menschen funktionieren kann. Das Gesetz Gottes ist in erster Linie ein Zuspruch. Und es startet auch nicht, du sollst nicht und du darfst nicht und du musst, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der dich gerettet hat, der dich aus Ägypten rausgeführt hat. Also es startet mit dem Zuspruch. Es ist ein Beziehungsvertrag. Und erst dann kommt der Anspruch, erst dann kommt auch die Regeln, wie eben diese Beziehung funktionieren kann. Und die Tora ist auch nicht etwas Statisches, so wie das Gesetz der Meder und Perser. Wenn das mal geschrieben ist, dann muss das so befolgt werden, auch wenn man dann draufkommt, dass es eigentlich nicht so passt. Gibt es auch Geschichten in der Bibel darüber. Sondern es ist etwas Dynamisches. Wir haben nämlich diese Tora 2-mal aufgeschrieben, einmal im 2. Buch Mose und einmal im 5. Buch Mose. Und wenn man das vergleicht, ist es nicht 1:1 das Gleiche. Es hat sich ein bisschen verändert. Zum Beispiel lesen wir da im 5. Buch Mose dann, und das sind ja nicht nur die 10 Gebote, sondern es sind ja noch viele andere Gesetze, die da dranhängen. Da steht dann, wenn du ein neues Haus baust, so mach ein Geländer ringsum auf deinem Dach, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herabfällt. Das steht im zweiten Buch Mose nicht. Warum? Die haben keine Häuser gebaut. Die sind da in Zelten gewesen, in der Wüste, hätten nicht viel Sinn gemacht, wenn sie da Geländer raufbauen. Im fünften Buch Mose, da war es dann kurz davor, dass sie ins gelobte Land reingehen, da macht es dann Sinn. Das ist eben dieses Prinzip, das dahinter wichtig ist, dass man aufpassen soll, dass man anderen durch eigenes Verschulden keinen Schaden zufügt. Und dieses Prinzip gilt immer und überall. Ob man jetzt ein Haus hat und ein Geländer baut oder ein Zelt hat und die Schnur vielleicht nicht so spannt, dass ein anderer drüber fliegt. Also das ist dynamisch, das verändert sich dann. Und also es ist ein Zuspruch Gottes, es ist dynamisch und es ist ein Beziehungsvertrag. Und im Buch Jeremia sagt Gott, ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein und ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Es geht um diese persönliche Beziehung, nicht nur um diese Buchstaben, die halt da im Stein oder am Papier oben stehen und den man befolgen soll, sondern es geht um diese Beziehung. Und deshalb ist das Wort Gottes nicht nur Tora, sondern es ist auch Jesus. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Gott selbst ist Mensch geworden. Und Jesus ist die Tora, er ist das Gesetz, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Und er sagt in Matthäus Kapitel 5, meint nur nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Also das Gesetz wird von Jesus hochgehalten und er erfüllt eben auch dieses Gesetz. Gott möchte, dass sein Gesetz nicht nur aufgeschrieben ist und wir aber nicht in der Lage sind, das zu erfüllen, dann bringt das Gesetz irgendwie nicht nichts, wenn es nicht erfüllt wird. Und da wir es aber nicht erfüllen können, ist er selbst Mensch geworden. Das heißt, es wird dieser Vertrag beidseits erfüllt. Einerseits von Gott und auf der anderen Seite von uns Menschen nicht. Deshalb wird Gott selbst Mensch und erfüllt es jetzt auch als Mensch. Es ist ein Vertrag, ein Gesetz, das beidseits erfüllt wird durch Jesus. Und diese Beziehung zu Gott ist ihm zuerst durch die Tora möglich, dann durch Jesus möglich. Und das Wort Gottes ist natürlich aus unserer Sicht jetzt auch die Bibel. Auch wenn der Psalmist damals die Bibel in dem Sinn noch nicht gehabt hat, ist das jetzt das geschriebene Wort Gottes, durch das wir Gott kennenlernen können und eine Beziehung haben können zu ihm. Und damit schließt sich dann eben der Kreis wieder. Was ist die Grundaussage des Psalms? Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt jetzt. Die Großartigkeit des Wortes Gottes. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Das könnte man jetzt so verstehen, also glücklich werde ich nur dann, wenn ich das Gesetz wirklich befolge. Was irgendwie frustrierend ist, weil was, das schaffe ich nicht. Das heißt, eigentlich kann ich gar nicht wirklich glücklich werden, weil ich das Gesetz so hundertprozentig einfach nicht befolgen kann. Und da ist es eben dann gut, wenn man weiß, okay, es gibt so einen Parallelismus, es sind so Aussagen, die parallel laufen. Also aufrichtig leben und seine Anweisungen befolgen, halten, das Gesetz befolgen und von ganzem Herzen suchen. Gott von ganzem Herzen suchen. Das heißt, ich werde nicht vollkommen dadurch, dass ich das Gesetz befolge, sondern Ich befolge das Gesetz, indem ich ihn von ganzem Herzen suche. Das heißt, es geht immer um diese Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und der Psalmist möchte uns ein bisschen den Mund wasserig machen und uns begeistern dafür, für diese Beziehung zu Gott. Er möchte uns auffordern, wirklich ihn von ganzem Herzen zu suchen. Und erst dann, wenn ich eine Sehnsucht habe nach Gott, eine Sehnsucht habe nach der Beziehung zu ihm, erst dann macht es überhaupt auch einen Sinn, dass ich das Gesetz befolgen möchte. Und dann fängt man an, dieses Gesetz, so wie der Psalmist, auch zu lieben. Vorher sind es einfach nur Regeln, die man nicht befolgen will. Man glaubt, man muss und kann es doch nicht. Und erst wenn man in dieser Beziehung drinnen ist, erst wenn man Gott wirklich von ganzem Herzen sucht, ergibt es auch einen Sinn, dass man das Gesetz befolgen möchte, dass man sein Leben richtig leben möchte. Also der Psalmist weckt die Sehnsucht nach einem erfüllten, glücklichen Leben in dieser Beziehung zu Gott. Und wenn wir so auf der Suche nach dem Glück sind, sind wir automatisch auch auf der Suche nach Gott. Und es gibt ja viele so Andachtsbücher, Spruchkarten, schöne Bibelverse, die uns irgendwie gut tun. Wir haben heute ja doch einige ausgeteilt auch. Das sind eben immer ausgewählte Bibelverse, wo man weiß, die sind nie ganz falsch, die treffen irgendwie immer zu. Wer den liest, der freut sich immer drüber. Die beflügeln einfach und tun gut. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass man Gott um seiner Willen sucht und nicht, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin, sondern um ihn zu finden. Und Glück ist, denke ich, ein Nebenprodukt. Glück findet man dann, wenn man nicht das Glück sucht, sondern wenn man Gott sucht. Und wenn man Gott findet, dann findet man letztendlich auch das Glück in seinem Wort. Die Hauptsache ist Gott selbst. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wir haben vorher das kleine Rechenbeispiel gehabt und ich möchte heute eben auf diesen Vers 9 oder 9 bis 11 noch ein bisschen weiter eingehen. Ich lese das nochmal vor. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt? Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht. Nun lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Wir leben immer in einer Zeit des Wandels. Es tut sich einfach immer viel. Es werden jetzt wieder, die Großmächte fangen jetzt wieder an zum Aufrüsten. Es gibt immer wieder da und dort Atomtests. Das Klima verändert sich plötzlich. Die Regierung in Österreich ist irgendwie ein Kuddelmuddel, da kennt sich keiner mehr aus. Und man fragt sich einfach immer wieder, wo wird das Neues hinführen, wie geht es weiter? Und wir selbst verändern uns ja immer wieder. Wir haben jetzt erst wieder mit anderen Eltern geredet, wegen Schule und so, Schulwechsel, wie geht es dann weiter, wenn man mal in der vierten ist, welche Schule geht man weiter, welchen Beruf soll man wählen? Wie schaut das Leben später mal aus? Finden unsere Kinder dann Partner? Und. Es sind einfach viele Sachen, die uns bewegen als Eltern, als Großeltern, als jüngere Menschen. Und überhaupt, wie bringt man Privatleben und Beruf und dann Hut und Fragen über Fragen, die das Leben einfach bringt. Und man kann sagen, das Leben ist so wie eine Straße, auf der wir unterwegs sind. Wir haben ein Ziel, wir haben die Route. Und es gibt viele Kreuzungen, obbiege Spuren, andere Wege. Und es ist oft nicht ganz einfach, dass man da den richtigen Weg findet. Und da ist es gut, dass wir eine Karte haben oder heutzutage Google Maps, dass man einfach den Weg findet. Wie kann ein junger Mensch das Leben meistern? Durch Gottes Wort. Da sind drei Teile drinnen eigentlich, nämlich der junge Mensch, das Leben meistern und Gottes Wort. Wie kann man richtige Entscheidungen treffen? Ich war ja vorige Woche, da da im Weitental, weil da die Gemeinde aus Kloster Neuburg die Gemeindefreizeit gehabt hat. Und da war dann so ein Zeugnisteil, wo halt einige Leute berichtet haben aus ihrem Leben. Und da war auch ein 25-jähriger Bursch, der gerade so ein Praktikum gemacht hat dort in der Gemeinde. Und der hat dann die Frage gestellt gekriegt, wie er seine Jugendzeit erlebt hat. Gerade so mit den Anfechtungen und Versuchungen, geht es ja drunter und drüber in der Zeit. Wie ist er mit dem umgegangen? Und dann hat er gesagt, naja, es sind eigentlich zwei Sachen, die ihm da Halt gegeben haben. Das waren wirklich gute christliche Freunde, die er jetzt noch hat. Die nicht-christlichen Freunde, die sind meistens dann ziemlich verschwunden wieder. Aber die christlichen Freunde, das waren wirklich die, auf die er sich verlassen hat können. Und die Jugendgruppe. Da hat er wirklich Halt und Richtung gefunden. Und auch wenn er da so weggedriftet ist oder so in Versuchung gekommen ist, hat er dort halt immer wieder Halt gefunden und andere, die ihn wieder zurückgeholt haben. Und junge Menschen sind da einfach in Gefahr. Es gibt viele, wir waren jetzt da wieder beim Murenschalk drüben, sind auch viele Jugendliche unterwegs, wenn die nicht irgendwann Halt haben, die Welt hat viel im Angebot und nicht nur gute Sachen, hauptsächlich keine guten Sachen. Es sind große Gefahren. Und der Johannes Calvin hat einmal gesagt, junge Männer können wie wilde Tiere sein, unmöglich zu zähmen. Und das ist einfach so unsere sündige Natur, die uns immer mehr zum Bösen hinleitet als zum Guten. Zum Guten, da müssen wir uns oft zwingen dazu, als Böse, das geht automatisch. Und gerade junge Menschen sind halt statt nüchtern und bescheiden, eher leichtsinnig und starkköpfig, wobei das nicht nur die Jungen betrifft. Also in dem Sinn sind wir, denke ich, alle jung. Und je mehr man Menschen dann zurechtweist und sagt, dass das falsch ist und dass ein anderen Weg gehen soll, desto beleidigter wird er und desto eher geht er noch einmal schlecht noch in die falsche Richtung. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen Nachtdienst gehabt und da ist dann plötzlich der Hubschrauber ziemlich knapp über unser Haus drüber geflogen und hat dann ist irgendwo zum Landen gekommen. Und die haben zuerst gedacht, das war wahrscheinlich beim Böhler irgendein Unfall. Wir sind dann draufgekommen, dass ein 15-jähriges Mädel von der Brücke gesprungen ist, aus Liebeskummer wollte sie das Leben nehmen. Und ich habe mir gedacht, wie dumm eigentlich. Die hat ein ganzes Leben vor sich, da kommen noch genügend andere Burschen mit 15 Jahren wegen Liebeskummer da runterspringen. Wir haben dann erfahren, es ist nicht viel passiert, sie hat ein paar Abschürfungen und Prellungen gehabt. Aber wie dumm und wie verzweifelt muss man sein, dass man mit 15 Jahren so einen Schritt macht. Einen jungen Menschen kann man vergleichen mit einem Baum. Einen jungen Baum, den kann man biegen, da kann man schneiden, da kann man sich überlegen, wie der mal ausschauen soll, soll er in die Breite wachsen, soll er nach oben wachsen. Da kann man noch viel tricksen. Bei einem alten Baum, wenn der mal fest da steht, da kann man probieren, ob man was biegen kann oder drücken kann, da wird es nicht mehr viel. Und darum ist gerade die Jugendzeit und die jungen Jahre das, wo man sich wirklich überlegen kann, in welche Richtung möchte ich wachsen, was für ein Mensch möchte ich einmal sein. Es gibt in der Bibel da einige Beispiele von jungen Menschen. Da möchte ich zuerst einmal zwei Negativbeispiele nennen. Nämlich Nadab und Abihu. Kennt ihr jeder, oder? Das waren die Söhne von Aaron, die Neffen von Mose. Und die haben eine ganz besondere Stellung gehabt. Die sind gemeinsam mit 70 Ältesten mit auf den Berg rauf, haben Gott geschaut, und sind dann später feierlich in den Priesterdienst eingeführt worden. Also das waren die ersten Priester überhaupt, gemeinsam mit ihrem Vater Aaron. Die haben das Priestertum in Israel eingeführt. War eine Riesenzeremonie und eine Feier und wirklich eine große Ehre für die beiden. Und dann haben sie einen dummen Fehler gemacht. Sie waren ein bisschen sehr kreativ und haben eigene Formen des Gottesdienstes sie ausgedacht, haben ein Räucherwerk verwendet, nicht so wie es Gott gesagt hat, haben einfach die ganzen Gottesdienste und alles ein bisschen anders gemacht. Nicht so, wie es Gott gesagt hat. Dann ist Feuer gekommen und sie sind verbrannt. Sie waren jung, sie waren dumm und sie haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und das soll, denke ich, eine Warnung sein für uns, dass wir nicht leichtfertig mit Gottes Wort umgehen sollen und einfach so ins Blaue raus, wird schon schief gehen, dann wird es vielleicht wirklich schief gehen. Fehler machen, das tun wir alle. Und wir müssen auch die jungen Leute ihre eigenen Fehler machen lassen, was nicht ganz einfach ist. Es ist immer Gratwanderung. Wie lange schaut man zu und lässt die eigenen Fehler machen und wann sagt man, na, das geht jetzt zu weit, da muss ich eingreifen. Aber Fehler haben auch Konsequenzen. Alles, was wir tun, hat auch Konsequenzen. Und manche Konsequenzen verfolgen uns dann ein Leben lang. Und manche Sachen kosten uns vielleicht auch das Leben, so wie den beiden. Also wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Oder andere Übersetzungen schreiben, wie kann er einen unsträflichen Weg gehen? Oder wie kann er rein von Schuld bleiben? Gott sagt, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das heißt, wir sollen lernen zu denken, wie Gott denkt. Wir sollen das hassen, was Gott hasst, das lieben, was Gott liebt und die Welt, alles drumherum und uns selbst immer anhand vom Wort Gottes beurteilen und die Entscheidungen anhand von dem treffen, was Gott in seinem Wort sagt. Und das ist nicht immer so einfach, wissen wir auch. Gerade wenn man eben so in jungen Jahren viele Entscheidungen vor sich hat, wo man noch nicht weiß, wie das Leben wirklich dann verlaufen wird, wohin der Weg geht, ist dann die Frage, ja, gibt die Bibel da darauf Antwort? Die Antwort ist, nein, nicht unbedingt. Aber die Bibel gibt eine grundlegende Ausrichtung vor. Die Bibel ist eine Basis. In der Bibel steht nicht, welchen Beruf das man mal ergreifen soll. In der Bibel steht auch nicht, wer der richtige Partner ist. Aber wenn man die Bibel kennt, dann weiß man schon mal, wer als Partner nicht in Frage kommt. Und man weiß auch, wie man sich im Beruf richtig verhält. Ganz egal, in welchem Beruf das man dann ist. Also das Wichtigste ist das Leben mit der Bibel. Das Wichtigste ist das Leben mit Jesus. Das ist die Basis. Und alles andere ergibt sich dann. Jetzt möchte ich noch ein positives Vorbild nennen. Und da gibt es auch einige in der Bibel, im Alten Testament schon Samuel, David, Salomo, Hiskia, Josia, Jeremia, Daniel. Und ich möchte ein bisschen was vom Timotheus, vom Neuen Testament erzählen. Der Timotheus war auch ein junger Mann, ein Mitarbeiter von Paulus. Sein Vater war ein Grieche, von dem wissen wir nicht viel. Er hat eine jüdische gläubige Mutter gehabt und eine Oma. Und die beiden Frauen dürften ihn aufgezogen haben. Und Paulus schreibt über ihn, oder er war ein Vorbild eigentlich aus drei Gründen. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Und das war er auch. Timotheus war ein wirkliches Vorbild in der Gemeinde für andere Gläubige. Man sagt ja, mit dem Alter wird man weise. Schön, wenn es so ist, aber es gibt auch genügend Beispiele, die sagen, alt sein heißt nicht unbedingt, dass man weise ist. Und jung sein heißt auch nicht unbedingt, dass man dumm ist. Also es gibt wirklich junge Leute, die wirklich Vorbild sein für andere. Und das ist dann sicher auch eine Herausforderung für die Älteren, dass sie sich einen Rat von einem Jüngeren holen, wenn der vielleicht gescheiter ist als man selbst. Und obwohl er ein Vorbild war, hat er trotzdem Ermahnung gebraucht und hat diese Ermahnung auch angenommen. Steht im zweiten Timotheusbrief, sagt Paulus, hüte dich vor den Leidenschaften, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Strebe zusammen mit denen, die den Herrn aufrichtig und in reinem Gewissen anbeten, nach einem Leben, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Also wer steht, der muss aufpassen, dass er nicht hinfällt. Timotheus war Vorbild, er war gut im Glauben unterwegs, aber das heißt nicht, dass er keine Mahnung braucht, dass eh alles eine Gmadewiesen ist, dass eh alles super läuft. Auch er hat eine Mahnung gebraucht und er hat es angenommen. wir stolpern, ja, wir fallen, ja, aber wir sollen auch wieder aufstehen und weitergehen mit Jesus an unserer Seite. Und Timotheus hat das Wort Gottes als seine Grundlage für sein Leben gehabt. Schreibt auch Paulus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Und du bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Also von Kindesbeinen an war er mit dem Wort Gottes vertraut. Er hat gelernt, es zu lesen, es zu studieren, es zu lieben, es zu behalten, sich daran zu erinnern und es auch umzusetzen und zu tun. Und deswegen ist aus ihm ein wirklicher Mann Gottes geworden, der die richtigen Entscheidungen getroffen hat, weil er die richtige Grundlage gehabt hat. Und Entscheidungen, die in der Kindheit und in der Jugend gefällt werden, die haben oft wirklich Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und deshalb kann man jungen Menschen einfach immer nur wieder sagen, bleibt beim Wort Gottes, bleibt bei der Schrift. Dazu braucht man Disziplin, gute Gewohnheiten, wie dass man wirklich täglich in der Bibel liest und betet. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ein puritanischer Prediger hat einmal gesagt, junge Männer sollten wandelnde Bibeln sein. Also die sollten wirklich die Bibel im Hinterkopf haben. Das Wort Gottes muss wirklich die erste Priorität haben. Es ist die Grundlage für unser gesamtes Leben. Für das, was wir denken, was wir fühlen, wie wir empfinden, wie wir die Welt sehen und wie wir uns selbst sehen. Deshalb müssen wir das Wort Gottes kennen, dabei bleiben und es befolgen. Spurgeon hat einmal gesagt, deine Richtschnur, junger Mann, muss die Schrift sein. Und wir waren jetzt da vor ein paar Wochen auf Urlaub und da nehme ich immer ein paar so Andachtsbücher und so Sachen mit. Da habe ich dann mit meinen Kindern dieses Gehirnjogging mit der Bibel gemacht. Da habe ich es mit Timo, das daheim auch noch ein paar Mal gemacht. Das war irgendwie recht witzig und mit der Zeit ist mir vorgekommen, jetzt macht es ihm fast Spaß auch schon. Am Anfang war es nicht so begeistert. Aber das sind so Rätsel, wo man die einfach dabei helfen, dass man sich die einzelnen biblischen Bücher merkt, dass man sich biblische Namen merkt, sich einfach damit beschäftigt, auf eine spielerische Art und Weise. Finde ich gut. Einfach, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns einfach mit der Bibel beschäftigen können. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ein Manke schon gefragt, warum ich bei meinem Götterstimme immer diese Kette dran habe. Die Antwort ist ziemlich einfach. Ich bin einfach stinkreich. Ich habe so extrem viel Geld und ich schleppe das meiste davon immer mit herum. Und darum habe ich halt aus Sicherheitsgründen immer diese Kette dran. Und warum sage ich das? Ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute jemanden von euch ein Geschenk machen. Und zwar möchte ich jemanden, ich weiß noch nicht wem, 1440 Euro schenken. Einfach so. Und es kommt noch besser. Ich möchte es nicht nur heute machen, sondern ab heute jeden Tag. Für dein restliches Leben. 1440 Euro täglich. Warum? Kann man es einfach leisten. Das ist ein Peanuts für mich. Ich bin einfach wirklich so reich. Ich weiß gar nicht, was ich sonst mit meinem Geld machen soll. Also 1440 Euro täglich. Immer. Das ganze Leben. Wäre das was? Eine Bedingung habe ich allerdings. Ich hätte gern, dass von den 1440 Euro täglich mir wieder 20 Euro spendest. Guter Deal. 1440 Euro minus 20, dem kann man glaube ich leben. Ist ganz gut, oder? Ja, würde man auch nehmen, das Angebot, glaube ich. Tatsache ist, wir alle haben von Gott täglich 1440 Minuten geschenkt. Einfach so. Müsste er uns nicht schenken. Er könnte mit Finger schnippen und es war die letzte Minute. Keine weitere Minute für dich. Aber er schenkt uns täglich 1440 Minuten. Und wie schwer fällt es uns, dass wir da 20 Minuten mit ihm verbringen? Ich weiß das daheim, wenn ich sage, okay, nach dem Essen lesen wir noch ein Andachtsbuch, dann, nein, jetzt muss ich das machen und da wird schon was ausgemacht und jetzt dann noch die Hausaufgaben und es ist immer irgendwas. Es ist so schwierig, dass wir uns wirklich zusammensetzen und 10 Minuten uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Jetzt haben wir ein Buch, das heißt 3 Minuten mit Gott. Haben wir schon runter reduziert. Aber sogar 3 Minuten sind so ein Kampf. Dann vergisst man wieder, denkt man wieder dran, und ach, jetzt passt es gerade nicht. Es ist wirklich schlimm, dass man die Zeit für Gott findet, obwohl wir so viele Minuten haben am Tag. Das ist, wie wenn man wirklich 1440 Euro am Tag kriegt, aber 10 Euro spenden, puh, das geht jetzt schwer aus. Das Leben ist so teuer geworden, auf der Bank kriegt man keine Zinsen mehr und die Ausgaben werden immer höher. Ich kann jetzt wirklich keine 10 Euro spenden. Außerdem bin ich die Caritas, dass ich ständig irgendwelchen anderen Leuten was spende. Ist ja unverschämt, oder? Wenn man so viel kriegt, dass man nicht ein paar Euro spenden kann. Und ein paar Minuten mit Gott am Tag ist keine Frage der Zeit. Weil jeder von uns hat 10, 15 Minuten Zeit am Tag. Es ist keine Frage der Zeit, sondern es ist wirklich eine Frage der Prioritäten. Wie wichtig ist uns das wirklich? Ja, aber. Kommen dann die Sachen. Aber ich bete ja. Ich bin jetzt auch der große Leser, aber ich bete mit Gott. Rede zu ihm. Das ist gut. Soll man auch machen. Aber in einer Beziehung, wenn immer nur geredet wird, aber keiner zuhört, ich kenne so ein paar, das, wenn ich denen begegne, das ist ein Horror. Die quatschen beide die ganze Zeit parallel, aber es hört kein Mensch zu. Sie hören sich gegenseitig nicht zu, sonst hört auch keiner zu, aber sie quatschen die ganze Zeit. Das ist furchtbar. Wir sollten wirklich auch auf das hören, was Gott sagt. Und das Ziel als Christ ist es ja, dass wir im Glauben wachsen. Das geht eben nur durch Gottes Wort. Stell dir vor, du möchtest fit werden und gehst in ein Fitnesscenter, unterschreibst den Vertrag und sagst aber dann während dem Unterschreiben noch zu dem Trainer, aber mit den Geräten, da möchte ich nichts zu tun haben. Ich würde mal ein bisschen komisch schauen, weil ja, du möchtest ja fit werden. Ja, habe ich einen Vertrag unterschrieben, aber ich möchte da jetzt nicht zum Schwitzen kommen oder so. Möchte ich nicht. Der Vertrag berechtigt dich ja nur dazu, dass du die Geräte verwendest. Und durch die Geräte wirst du dann fit. Und wenn man Gott besser kennenlernen will, geht es nur durch das Wort Gottes. Also Christ sein wollen, aber mit Gottes Wort nichts zu tun haben wollen, das funktioniert irgendwie nicht. Ja, aber. Ich bin nicht der große Leser, ich mag nicht lesen. Lesen ist so anstrengend, da fangen die Augen zum Rinnen an, ich werde müde, ich schlafe ein, ich kann nicht lesen. Ich mag gar nicht lesen, ehrlich gesagt. Ich habe das nie verstanden, dass Menschen ein Buch zum Spaß hernehmen und das lesen. Verstehe nicht. Also wenn ihr ein Buch liest, dann nur, wenn ich wirklich wissen möchte, was da drinnen steht. So zum Spaß lese ich ein Buch. Da schaue ich mir lieber einen Film an. Manche lesen gern, die meisten, die ich kenne, nicht so. Und haben wir jetzt schon gehört, die Lesebegeisterung nimmt eher ab. Aber wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann ist es einfach wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und wenn wir nicht gern lesen, dann gibt es auch die Bibel als MP3, kann man sich anhören. Das ist auch eine gute Alternative. Wichtig ist, dass man dranbleibt, dass man sich wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Gott kennenlernen heißt, die Bibel lesen und dann tun, was drinnen steht. In einem meiner Lieblingsbücher der Bibel, im Buch vom Prediger, oder auch einen Ratschlag an junge Leute, ganz zum Schluss, da schreibt er, wie schön ist es, am Leben zu sein und das Licht der Sonne zu sehen. Freu dich über jedes neue Jahr, das du erleben darfst, auch wenn noch viele vor dir liegen. Aber Denke schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern, indem er tut, was du ihm sagst? Von ganzem Herzen suche ich dich, halte mich bei deinem Gebot. Dein Wort habe ich im Herzen verwahrt, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des Herrn richten. Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Das ist der Weg zum Glück, das ist das Wort zum Glück, und zum Glück haben wir das Wort. Und das Wort soll in uns wirklich tiefe Wurzeln schlagen. Ich bete noch. Danke, Herr, dass du uns den Weg zeigst, den Weg zum Glück, dass du eine Beziehung mit uns haben möchtest und dass diese Beziehung möglich wird durch dein Wort, durch das Gesetz, durch deinen Sohn und durch die Bibel. Hilf uns bitte, dass wir wirklich mehr Sehnsucht entwickeln, dass wir mehr Liebe haben zu deinem Wort, dass wir darin lesen wollen, dass wir es lernen wollen, dass wir es merken wollen und dass wir es auch tun wollen. Lass bitte wirklich starke Wurzeln in uns schlagen und wachsen. Amen. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, dass jeder für sich im Stillen beten kann, und dann singen wir noch ein Lied.